Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wer von euch war letzten Sonntag hier im Gottesdienst? Sehr gut, die Mehrheit. Das hilft. Ihr erinnert euch sicherlich, allen anderen werde ich es nochmal vor Augen führen. Der letzte Gottesdienst wurde eröffnet mit einem Ausblick auf eine mögliche Zukunft unserer Kirche. Die Mitgliedszahlen unserer Kirche sinken seit Jahren, Stück für Stück. Und zumindest laut aktuellen Prognosen wird sich das auch nicht ändern. Dann heißt es, immer mehr Gemeindeglieder werden uns verlassen. Auf Deutsch, immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. In der evangelischen Kirche, in der katholischen Kirche. Und wenn ich von Kirche spreche, dann spreche ich nicht explizit von uns hier in Ellerau, sondern das betrifft die Kirche Jesu Christi überall auf der Welt. Der Volkskirche laufen die Leute weg. Ein Weiter-so könne, ja dürfe es nicht geben. Wir bräuchten vielleicht neue, unkonventionelle Wege, um diesem Trend wieder umzukehren. Und ich möchte heute genau an diesem Punkt ansetzen, denn ich stimme meinem Vorredner komplett zu, wenn er sagt, ein Weiter-so darf es nicht geben. Aber was heißt das für uns konkret? Wie können wir denn den Trend umdrehen? Wie können wir wieder wachsen? Die Problematik sinkender Kirchenmitglieder ist ja nicht neu. Das Lied kennen wir schon. Und auch kein deutsches Phänomen übrigens. In der gesamten westlichen Welt ist das so. Und seit es diesen Trend gibt, wird der Schrei danach, dass Kirche endlich wieder attraktiver werden muss, immer lauter. Kirche muss am Puls der Zeit sein. Wir müssen irgendwie up to date unsere Gottesdienste gestalten, unser Gemeindeleben. Wir müssen uns der Welt gegenüber mehr öffnen. Sonst werden wir keine Menschen erreichen. Wir dürfen nicht immer nur hier in unserer kleinen christlichen Welt rumdümpeln, sondern uns öffnen. Und soll ich euch was sagen? Ich liebe das. Ich finde das richtig stark. Es gibt so viele Kirchen, so viele Gemeinden, die das richtig, richtig gut machen, oder? Und ich bin total gerne da. Ich bin gerne in Gottesdiensten, wo irgendwie die Bühne so mit Nebel geflutet ist und viel buntes Licht ist und laute Musik und man irgendwie Angst hat, dass der Prediger, weil er vorne so enthusiastisch auf der Bühne rumhüpft, gleich von der Bühne runterfällt. Ich finde mich da drin voll wieder. Ich mag das. Ich liebe das. Und ich glaube, das ist eine gute Sache. Ja, und ich liebe das, wenn wir hier Dinge machen, die nicht der Norm entsprechen. Ich finde es großartig, wenn sich der Altarraum hier vorne immer mal wieder in so eine Art Theaterbühne verwandelt, mit ganz vielen liebevollen kleinen Details. Wenn wir im Ort einladen zum Sommerfest, die Leute hierher einladen zum Essen. Wenn wir Jugendgottesdienst feiern im Freibad oder wenn wir Jugend im McDonald's machen. Ich finde es großartig und ich glaube, vielen geht das so. Haben Willow Creek, Elevation Church, Hillsong, ICF, die KFO, die Kirche für Oberberg, um mal so ein paar große Kirchen zu nennen. Aber auch ganz viele kleine Gemeinden und auch wir in unseren punktuellen Aktionen dann nicht schon die Antwort gefunden? Haben wir dann nicht den Weg gefunden, diesen Trend wieder umzukehren? Wenn man sich einige wachsende Gemeinden anschaut, ein paar davon habe ich gerade aufgezählt, dann kann man schnell zu diesem Schluss kommen. Wenn man die schrumpfenden Gemeinden dagegen hält, dann ergeben sich zumindest mal ein paar Fragen. Und dankbarerweise hat ein Theologe seine Doktorarbeit darauf verwandt, diesen Fragen nachzugehen und hat eine Studie gemacht. Eine Studie über Gemeindewachstum in Deutschland. Über Denominationen hinweg. Das Ergebnis im Schnitt über alle Gemeinden: das meiste Wachstum in Gemeinden geschieht durch Verschiebung von Christen von einer Gemeinde in die andere. 1% jeder 100. Neuzugang, nur jeder 100. Neuzugang, ist einer, der vorher noch nicht mit Jesus gelebt hat, ist ein Neubekehrter. 1% des Gemeindewachstums in Deutschland geschieht durch Bekehrung. Und in den USA machen wir eine ähnliche Beobachtung. Es gibt dort die sogenannten Mega-Churches, die werden definiert als Gemeinden, bei denen über 2000 Gottesdienstbesucher wöchentlich da sind. Über 2000. Und diese Mega-Churches werden immer größer. Die Willow Creek Community Church, die wir hier gut kennen, weil wir gerne auch zu den Kongressen gehen, ist mit 26.000 Besuchern in der Woche nicht mehr unter den Top 10. Das ist Mittelmaß von der Größe her. Die werden immer größer und gleichzeitig beobachten wir, kleine Gemeinden sterben aus. Die Anzahl der bekennenden Christen in den USA seit Jahren eine Linie, stagnierend. Ich weiß, dass ich an dieser Stelle ein bisschen pauschalisiere und auch ein bisschen provoziere, aber all das liest sich so, als hätten unkonventionelle Wege, neue Gemeinde- und Gottesdienstformen, riesige christliche Konferenzen, großartige Gebäude allein bisher vorwiegend eines geschafft, dass sich Christen wieder wohler in ihrer Haut fühlen, dass wir uns der Welt ein bisschen zugewandter fühlen, ohne dabei die Welt tatsächlich zu erreichen. Wir stecken zumindest in der westlichen Welt in einer handfesten Missionskrise. In China sieht das anders aus, aber dafür haben wir heute keine Zeit. Und neue Formen allein, die werden dieses Problem nicht lösen. Ein ganz plumpes Beispiel. Ich stehe hier heute ein bisschen anders, als ich hier sonst stehen würde, wenn ich predige. Wenigstens ein Sakko. Und ich weiß, einige von euch sitzen in ihren Stühlen und fragen sich seit 10.05 Uhr, ob ich das wirklich ernst meine. Oder ob er mir hinterher einen Zehner für eine neue Hose zustecken soll. Andere finden das cool. Und die Dritten haben es jetzt erst gemerkt. Hey, schön, dass ihr auch da seid. Dass ihr aufmerksam seid. Das ist gut. Ja, die einen finden das toll, die anderen nicht. Aber es hat noch niemanden näher zu Jesus gebracht. Es hat noch nichts bewirkt. Und ich glaube, so ist es mit all diesen Dingen. Ist das jetzt mein Appell an uns alle, uns nicht mehr um neue Dinge zu bemühen? Ist das mein Appell an uns, nicht mehr kreativ zu sein, nicht mehr nach neuen Wegen in der Kommunikation zu suchen, nach neuen Wegen in der Gottesdienstform? Nein, nein und nochmal nein. Ich habe es gesagt, ich finde es großartig, ich finde es gut. Aber das ist mein Appell an uns, unsere Denkmuster zu überprüfen, unsere Prioritäten zu hinterfragen und unsere Identität neu zu entdecken und endlich wieder richtig auszuleben. Weil ich glaube, darin liegt ein Riesenschlüssel in dieser Frage, in unserer Identität. Wenn wir in die Bibel schauen, dann lesen wir im Brief von Paulus an die Römer im Kapitel 5, Vers 1, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben an Gott sind wir, durch den Glauben an Jesus sind wir vor Gott gerecht. Etwas, was wir von uns alleine aus nicht schaffen würden. Jesu Tod und Auferstehung machen den Weg zu der perfekten Gemeinschaft mit Gott, der damals in Eden kaputt gegangen ist, wieder frei. Zwischen dem, der sein Leben Jesus unterordnet, und Gott ist alles in Ordnung. Und wir können befreit leben deswegen. Das feiern wir an Ostern. Wir können befreit und fröhlich leben, die Ewigkeit an Gottes Seite fest im Blick. In Sprüche 28,1 heißt es, der Gottlose flieht, auch wenn ihm niemand jagt. Der Gerechte aber ist furchtlos wie ein junger Löwe. Der Gerechte aber ist furchtlos wie ein junger Löwe. Durch Jesus sind wir Gerechte. Und deswegen können wir furchtlos leben. Das heißt nicht naiv, aber trotzdem ohne Angst. Warum ist ein Löwe mutig? Weil er weiß, dass er ein Löwe ist. Ein Löwe hat keine natürlichen Feinde. Und er weiß das. Das ist die Wahrheit, das ist die Realität, in der ein Löwe lebt. Der schläft 18 Stunden am Tag, weil er weiß, irgendwie in den 18 Stunden passiert mir sowieso nichts. Und wenn ich aufstehe, dann kann ich auch tun, was ich will. Ein Löwe hat keinen natürlichen Feind. Das ist seine Realität. In welcher Realität lebst du? Jesus sagt zu seinen Jüngern, das steht im Johannesevangelium, Kapitel 8, 31, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird uns frei machen. Und das griechische Wort Wahrheit, das stammt von dem Wort Realität ab. Das, was wahr ist. Und Jesus sagt selber, er ist wahr, er ist die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, kennen wir alle. Wissen wir alle. Wenn wir furchtlos leben, wie ein junger Löwe, dann weil Jesus unsere Realität ist. Wir alle wissen das, nur Wissen reicht, glaube ich, nicht aus. Wissen passiert hier oben im Kopf. Jeder von euch hätte Johannes zitieren können, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist gut. Aber es reicht nicht, die Dinge hier zu wissen. Wir müssen das erkennen. Wissen geschieht im Kopf, Erkennen geschieht im Herzen. Erkennen im hebräischen Sinne bedeutet, eine Sache mit allen fünf Sinnen wahrnehmen. Wir brauchen Begegnung mit Jesus. Und die gute Nachricht von Ostern ist, Jesus lebt. Diese Begegnung ist möglich. Es gibt Begegnung mit dem Auferstandenen. Das ist die Wahrheit. Das ist die Realität, in der wir leben dürfen. Und diese Realität, die wird dein Leben verändern. Du kannst furchtlos leben. Du kannst mutig leben. Und das löst Freude aus. Echte Freude. Echte Freude ist kein Feuerwerk. Nicht hier einmal rumspringen. Echte Freude leuchtet nicht einmal nur so auf. Sie taucht unseren kompletten Alltag in ein ganz anderes Licht. Sind wir fröhlich, dann erscheinen uns auch Hindernisse nur noch halb so hoch. Ärger prallt an uns ab. Frust prallt an uns ab. Freude lässt uns unbeschwert und voller Energie durchs Leben gehen. Und Freude kann man uns abspüren. Das merkt man. Sie macht uns attraktiv, das macht uns sympathisch. Und das bestimmt auch unser Umfeld. Wer sich freut, steckt andere an und die Leute freuen sich mit. Freude drückt sich aus. Wenn wir Freude im Herz haben über das, was wir wissen und erkannt haben, nämlich, dass Jesus lebt, dass er für uns gestorben ist, den Weg zu Gott freigemacht hat, unseren Alltag bestimmt, dann werden wir darüber reden. Wessen das Herz voll ist, wird der Mund überquillen, wenn wir in der Bibel lesen. Nietzsche hat mal gesagt, und ich glaube, da steckt mega viel für uns drin heute Morgen, ich würde ja an einen Erlösergott glauben, wenn die Christen nur etwas erlöster aussehen würden. Ist schon ein bisschen her und ich glaube, trotzdem können wir uns das heute nochmal anhören und darüber nachdenken. Du bist eine lebendige Litfaßsäule, plakatiert mit Werbung für Jesus von oben nach unten, ob du das willst oder nicht. Nicht durch das, was du anziehst, das ist egal. Durch das, was du ausstrahlst, durch das, was man dir abspürt, durch das, was du erzählst. Gutes Timing. Was hindert dich daran, furchtlos zu leben? Wovor hast du Angst? Was hemmt deine Freude im Alltag? Wie sehr beeinflusst Menschenfurcht dein Leben, also das, was andere über dich denken könnten? Oder das, was andere über unsere Gemeinde denken könnten oder sagen könnten? Ich glaube, an dieser Stelle schließt sich der Kreis wieder. Ich glaube, es besteht eine reelle Gefahr, dass wir all die guten Tools, all die Sachen, die ich vorhin aufgezählt habe, die wir kennen, die wir lieben gelernt haben, die wir weiterentwickeln wollen und sollen, dass wir ihnen die Kraft rauben. Dass wir diesen Tools die Kraft rauben, weil wir uns allein darauf verlassen, weil wir uns allein darauf konzentrieren, unser Image aufzupolieren. aus Angst, irgendwie nicht mehr up-to-date zu sein, aus Angst, nicht am Puls der Zeit zu sein, aus Angst, nicht mehr in die Gesellschaft zu passen, aus Angst, jemand könnte was Blödes über uns sagen oder über unsere Gemeinde. Und so bereiten wir dann Veranstaltungen auch vor. Unglaublich viel Energie in Dekoration, in Catering, in Technik, in unterhaltendes Programm. Und wir verlieren den Blick dafür, Momente zu schaffen, in denen Gottes Begegnung möglich wird. Klammer auf, am Ende des Tages können wir Gottes Begegnung nicht machen, sondern Gott schenkt sie. Aber ich glaube, dass wir durchaus in der Lage sind, das zu verhindern. Und hinterher fragen wir dann die wichtigen Fragen. Wie viele waren da? Haben die Leute sich wohlgefühlt? Hat das Essen gereicht? Super, Haken dran. Aber ob Menschen eine Gottesbegegnung hatten, ob sie persönlich angesprochen worden sind von der Predigt, vom Lobpreis, vom Anspiel, ob sie Fragen haben, ob sie vielleicht beten wollten, weiß ich nicht. Vielleicht schon, aber Glauben ist ja auch ein bisschen Privatsache. Ich habe nicht gefragt. Ich habe da mit niemandem drüber gesprochen. Glauben ist nicht Privatsache. Es gibt keinen Grund für uns, Angst zu haben, über Jesus zu sprechen. Die Furchtlosigkeit einer Kirche ist die Summe der persönlichen Furchtlosigkeiten von uns. Was ist denn die Kirche? Wir alle. Nicht das Haus hier, nicht der Pastor. Wir alle. Und deswegen predige ich heute Morgen zu uns und auch zu mir selber die besten Events, die kreativsten Gottesdienste, die unkonventionellsten Wege, die tollste Werbung, verlieren ihre gesamte Power, wenn wir außerhalb davon nicht endlich wieder anfangen, unsere Identität auszuleben. Unsere Identität als Söhne und Töchter Gottes auszuleben und furchtlos und mutig in die Welt zu gehen. Was bringt uns das beste Anspiel, wenn wir hinterher darauf angesprochen, vielleicht noch die theologische Bedeutung erläutern können, aber nicht bereit sind zu erzählen, was Jesus persönlich in unserem Leben getan hat? Es bleibt einfach nur ein gutes Theaterstück. Worüber reden wir nach dem Gottesdienst, den Gebetsdienst mal ausgenommen? Was passiert, wenn du nachher über diese Schwelle trittst, aus der Kirche heraus in die normale Welt? Warum sprechen wir von Kirche und normale Welt? Jesus ist Alltag. Jesus sollte unseren Alltag bestimmen. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Die Kirche wird immer unrelevanter für Menschen. Und wir sind offenbar gerade noch fruchtbar genug, um irgendwie unseren Christenlevel zu halten. Weil wir immer ängstlicher werden und uns in unsere Schneckenhäuser verziehen. Ey, lasst uns mutig für einen himmlischen Tritt in den Allerwertesten beten, dass wir aus dem Quark kommen. Denn ich glaube vom tiefsten Herzen, es gibt nichts Anziehenderes als Menschen, die furchtlos, mutig und fröhlich ihre Identität als Sohn und als Tochter Gottes leben. Die Freude ausstrahlen. Lass uns genau dafür jetzt beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du Wahrheit bist, dass du Realität bist, dass du erfahrbar bist und dass diese Begegnung mit dir unser ganzes Leben auf den Kopf stellt. Jesus, ich danke dir dafür, dass es keinen Grund dafür gibt, Angst zu haben, über dich zu reden. Dass es keinen Grund dafür gibt, Angst zu haben für irgendeine Herausforderung, die sich uns im Leben stellt. Danke, dass wir furchtlos und mutig leben dürfen, Jesus. Und du siehst die Dinge, die uns daran hindern. Du siehst, wie sehr wir darauf schauen, was andere über uns denken. Jesus, und ich bitte dich, dass du uns von dieser Menschenfurcht befreist. Jesus, ich bitte dich, dass du den jungen Löwen in uns entfesselst. Ich bitte dich, dass du uns Zähne wachsen lässt. Und ich bitte dich, dass du uns mutig machst, Jesus. Bitte lass uns immer mehr in diese Identität hineinkommen. Ein Sohn, eine Tochter Gottes zu sein, dem niemanden etwas anhaben kann, weil du auf unserer Seite bist. Amen.